Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema auf der Agenda und heute geht es um Organtransplantation. Ein Thema, das uns klinisch alle indirekt oder direkt betrifft, aber das uns auch alle als Bürgerinnen und Bürger unseres Landes betrifft, nämlich mit der Frage, ob wir selber zum Beispiel auch Organspender sein möchten. Und ich bin richtig froh, dass ich heute mit Ihnen gemeinsam einen ganz tollen Gast habe und freue mich sehr, mit Frau Dr. Greif-Hieger zu sprechen aus dem schönen Rheinland-Pfalz. Frau Greif-Hieger ist Vorsitzende und Sprecherin der Ethikkommission der Ärztekammer. Sie ist Internistin, sie ist Psychosomatikerin, hat in Mainz eine Universitätsklinik, eine Ethikkommission geleitet und ist auch jetzt weiter in Rheinland-Pfalz im klinischen Ethikkomitee außerhalb von Mainz tätig. Das kann sie uns gleich nochmal genau erklären, was ihre jetzige genaue Position ist. Aber seit vielen Jahren eines der Gesichter zum Thema Transplantationsmedizin und ethische Fragen in der DTG sehr aktiv. Erstmal herzlich willkommen, Frau Greif-Hieger.
Guten Abend.
Wir freuen uns sehr, mit Ihnen zu sprechen. Jetzt erklären Sie uns doch mal ganz vorweg für die Kolleginnen und Kollegen, wo die Transplantationsmedizin vielleicht so ein Randthema ist. Was machen Sie denn eigentlich aktuell? Was sind Ihre Aufgaben im Bereich Transplantationsmedizin?
Also ich habe 20 Jahre lang tatsächlich als Psychosomatikerin Transplantationspatienten begleitet vom Erstkontakt vor der Indikationsstellung zur Transplantation, aber auch im Langzeitverlauf. Vor allem lebertransplantierte Patienten, weil die sich häufig in der Ambulanz in Mainz vorgestellt haben. In kritischen Fällen, bei auffälligen Konstellationen auch nierentransplantierte Patienten. Ich habe Lebensspende-Evaluationen gemacht und auch Spender und Empfänger begleitet. Das habe ich 20 Jahre lang gemacht, bis ich aus Altersgründen das nicht mehr machen musste. Was sich parallel entwickelt hat, ist mein Interesse für die Ethik, das ich schon als Internistin hatte, das dann als Psychosomatikerin in der Transplantation sozusagen Nahrung bekommen hat. Also habe ich nochmal Ethik studiert und dann auch das Ethikkomitee mit aufgebaut, war dort Geschäftsführerin, bin jetzt in einem anderen Klinikskonsortium Vorsitzende eines Ethikkomitees, mache Beratungen. Aber das Zweite, was ich eben jetzt mit meiner doch vermehrten Zeit anfange, ist, dass ich im Bereich Organspende, in Gremienarbeit tätig bin und vor allem in der Weiterbildung von DSO-Koordinatoren und Transplantationsbeauftragten nahezu in ganz Deutschland mit ethischen Themen, die vielen noch gar nicht bekannt sind, wenn sie in dieses Feld kommen.
Spannende, viele Aufgaben. Erstmal jetzt an dieser Stelle schon mal danke, dass Sie sich diesem Thema so verschrieben haben, weil wir brauchen Menschen in Deutschland, die diese Diskussion auch mit begleiten und weiterentwickeln. Vielleicht können Sie ganz am Anfang mal sagen, Sie haben gesagt, Sie haben viele Menschen begleitet auf dem Weg zu einer Transplantation dahin. Wie war denn Ihr Eindruck? Wie ist die Einstellung von Menschen, die kritisch krank sind, zum Thema Transplantation? Das ist ja eine besondere Therapieform. Sind die offen? Gibt es da besondere Ängste, Zurückhaltungen? Oder ist das eine Therapie wie jede andere? Und hat sich das über die Jahre vielleicht verändert?
Natürlich gibt es viele individuelle Besonderheiten, aber man kann schon sagen, nehmen wir mal die Lebertrans- oder leberkranke Menschen, die ja tatsächlich mit zunehmendem Versagen das Organ in eine lebenskritische Situation geraten. Bei einem Organ, das sich erst spät bemerkbar macht in der subjektiven Symptomatik. Das heißt, viele Patienten wissen gar nicht, wie krank sie sind und irgendwann wird der Bauch dick und man sagt ihnen, sie sind sehr schwer krank und ohne Transplantation ist ihre Lebenszeit vielleicht nicht mehr sehr lange. Patienten reagieren dann schon erstmal erschrocken, haben auch gar keine genaue Vorstellung, was denn jetzt überhaupt auf sie zukommt. Und dann teilen sich so ein bisschen die Gruppen. Da gibt's die einen, die sagen, ja, das ist doch toll, nehm mir die Leber raus, setz mir eine neue rein, alles gut. Dann gibt's die anderen, die sagen, boah, ein fremdes Organ, ich weiß gar nicht, wie wird sich das in meinem Körper anfühlen. Da muss ich erst noch mal viel drüber erfahren. Die Dritten, die vor allem erst mal die Information wollen und dann verstehen, und das müssen aber alle Patienten verstehen, die transplantiert werden. Transplantation ist keine Reparatur am Auto. Ich nehme ein Motorteil raus und setze ein anderes Motorteil rein und dann geht es normal weiter. Sondern das ist ein Prozess und der beginnt tatsächlich mit der Vorbereitung auf die Transplantation und um das, was danach kommt. Und sowohl die Operation, ohne die macht das ja alles keinen Sinn, aber eben auch die hoffentlich lange Zeit danach sind es ganz, ganz wichtige Phasen. Wir haben es wirklich mit einem langen Prozess zu tun. Menschen, die verstanden haben, was da auf sie zukommt und was passieren würde, wenn ihnen kein Organ zugeteilt werden kann, sind dann auch sehr motiviert, in diesen Prozess zu gehen. Ich habe es tatsächlich zweimal erlebt, dass Patienten eine Transplantation abgelehnt haben. Einmal aus religiösen Gründen und einmal, weil die Vorstellung, in einen längeren medizinischen Prozess zu gehen, für diese sehr autonom gestimmte Person unvorstellbar war. Alle anderen Patienten wollten ein Organ.
Das heißt, es ist jetzt nicht viel Überzeugungsarbeit notwendig, jemanden zu dieser vielleicht einzigen lebensrettenden Option zu drängen. Dass die Akzeptanz bei den betroffenen Patientinnen und Patienten ist da.
Akzeptanz ist sehr schnell da. Nur die Vorstellungen, wie das dann läuft, das ist sehr unterschiedlich. Das ist sehr unterschiedlich und da braucht es sehr viel Informationen und auch nicht ein Aufklärungsgespräch, sondern es braucht viele, 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 weil es ist ja ein sehr komplexer Prozess. Und Menschen, die mit Medizin noch nicht so viel zu tun haben, müssen das verstehen. Also sie müssen verstehen, dass sie kein neues Organ bekommen, sondern ein gebrauchtes, dass vielleicht die Gewebe stimmen nicht überein, weil das so ist, muss man immunsuppressiv behandeln. Was ist denn das für eine Medikamentengruppe? Was sind denn die Vorteile? Was gibt's für Nebenwirkungen? Was kann passieren? Warum muss ich zu häufig in Kontrollen gehen? Das muss ausführlich vorher geklärt werden.
Also das ist, glaube ich, unser Alltag, den wir auch als Transplantationsmediziner leben. Man muss sich Zeit nehmen für diese Patienten. Aber eben, es gibt, glaube ich, kaum ein Gebiet der Medizin, wo es sich so sehr lohnt, sich die Zeit zu nehmen, weil wir eben jetzt nicht nur beim kardiovaskulären Ereignis, wenn ich eine Tablette verschreibe und eine Number Needed to Treat von 300 ist, um ein Event nach 10 Jahren zu verhindern, sondern wir haben hier mit einer Therapieform ja enormen Nutzen im weitesten Sinne. Jetzt meine zweite Frage an Sie ist, ich habe verstanden, die Akzeptanz ist erstmal prinzipiell da, man muss ein bisschen mehr erklären. Aber jetzt reden wir ja von einer Therapieform, wo wir begrenzte Ressourcen haben. Wir haben zu wenig Spenderorgane. Deswegen gibt es für die verschiedenen Organe Systeme, Rechenscores, die die Dringlichkeit festlegen, wer zuerst ein Organ kriegt. Jetzt, wie ist denn Ihr Eindruck erstmal auf der Patientenseite, bevor wir von uns Ärztinnen und Ärzten sprechen? Verstehen die das, wenn ich jetzt mein Organ habe, dass ein anderer vielleicht auf irgendeinem virtuellen Score bevorzugt wird, dass das nach Dringlichkeit geht? Haben Sie Situationen erlebt, wo Patienten dann gefragt haben, wie kann ich denn auf meiner Liste weiter nach oben rutschen? Gibt es da irgendwelche Optionen? Also ist die Akzeptanz gegeben, hier solche Scores zu akzeptieren, oder ist da ein offenes Feld, dass wir da noch mehr arbeiten müssen?
Also da zählt wirklich Ehrlichkeit und rationales Überzeugen. Ja, es ist ja so, dass nicht jeder Patient, der mit dem ersten Schub von Aszites kommt, sofort ein Organ braucht. Also da gibt es wiederum die Gruppe, der man sagen kann, zum Beispiel bei einer alkoholtoxischen Leberzirrhose, es wäre günstig, wenn Sie das einstellen. Denn wenn Sie das nicht einstellen und keine Abstinenzzeit haben, dann können wir Sie leider nicht listen. Das ist Richtlinie, das macht aber auch einen Sinn. Denn das neue Organ erneut mit Alkoholkonsum zu schädigen, wäre ja ein Drama. Es gibt Patienten, die sind noch nicht krank genug, auch wenn sie sich in dem Schub schon krank fühlen. Denen muss man erklären, dass man erstmal konservativ behandelt, bis sie möglicherweise auf die Liste kommen. Und dann gibt es Patienten, die natürlich schon auf der Liste sind und warten. Und das ist wirklich eine auch psychisch schwierige Belastung, denen immer wieder zu erklären, warum sie, die vielleicht schon länger im Krankenhaus sind, immer noch kein Organ bekommen haben. Das ist gar nicht so selten, weil wir ja doch einen drastischen Organmangel haben. Da gibt es selten, aber eben doch schon mal einen Patienten, der fragt, ob man privat versichert sein muss, um ein Organ zu bekommen. Die meisten Patienten lassen sich aber dadurch überzeugen, dass man ihnen dieses System erklärt, dass es eine Vergabe nach Dringlichkeitspunkten gibt, dass auch die Erfolgsaussicht eine gewisse Rolle spielt. Im Moment ist das ja noch nicht so, zumindest nicht bei der Leber, quasi eingepreist. Ist schon drin, aber noch nicht so intensiv. Und dass man denen das System erklärt, wie das kommt, dass man so einen Listenplatz hat und dass man den auch nicht behält und einfach nur nach oben rutscht mit der Zeit, sondern dass der sich immer wieder verändert, weil noch kränkere Patienten auf die Liste kommen können. Das ist tragisch, aber Menschen können das verstehen. Das Entscheidende bei so einem langen Prozess, der beginnt mit der Lebererkrankung, dann kommt die Organzuteilung, die Operation, dann die lange Zeit danach. Wir haben Verläufe von bis zu 40 Jahren mit guter Lebensqualität. Die steht und fällt mit der Beziehung zwischen dem Transplantationszentrum oder den behandelnden Ärzten oder auch den Damen, die da auf Pflegeseite mit beteiligt sind, und den Patienten. Wenn diese Beziehung gut ist, dann hält die unglaublich viel aus. Wir haben ja auch Patienten, die nach 10, 12, 15 Jahren eine Tumorerkrankung entwickeln, weil sie eben Immunsuppressiva einnehmen, früher als in ihrem Leben ohne Immunsuppressiva. Und auch dann kommt ja eine neue Behandlungsprozedur auf diese Patienten zu, die nun onkologische Patienten sind, und wir können onkologischen Patienten inzwischen hervorragend helfen. Und es gibt Patienten, viele Patienten, die machen das in dieser Vertrauenssituation mit bester Adhärenz mit.
Ja. Es ist super, dass Sie das nochmal so hervorheben, wie langfristig positiv die Perspektiven sind und wie wir das den Patienten erklären. Aber jetzt sind wir nochmal einen Schritt zurück zu den Vergabekriterien. Wir beide sind jetzt viel im Organtransplantationsfeld unterwegs. Für uns ist MELD, M-E-L-D, Alltag, aber vielleicht können Sie nochmal vielleicht den Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt nicht täglich machen, wie ist das nochmal mit der Organvergabe? Wie ist das, was ist dieser MELD-Score und wie kann ich vielleicht beim MELD-Score mal einen extra Punkt kriegen, wenn mein Kreatinin noch nicht schlecht genug ist?
Ja, naja, der MELD-Score ist natürlich ein Parameter, der sich aus drei Laborwerten zusammensetzt, nämlich aus dem Bilirubin, dann aus dem Gerinnungswert und schließlich dem Kreatinin. Beziehungsweise, wenn es schon ein hepatorenales Syndrom gibt, aus der Dialysepflichtigkeit, die würde dann da reinfließen. Man kann es natürlich manipulieren, indem sie Diuretika geben oder sonst irgendetwas geben. Es gab ja mal einen Skandal 2012, der kein Organspende, sondern ein Transplantationsskandal war, wo tatsächlich Parameter manipuliert wurden. Seitdem gibt es eine Überwachungskommission, die tatsächlich mit kurzer Voransage in die Zentren geht und die Akten nach Plausibilität überprüft, stichpunktartig, aber sehr wirkungsvoll. Aber es bleiben natürlich drei Laborparameter.
Aber vielleicht kann ich noch mal ganz kurz sagen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Alle Transplantationen, ich verbürge mich wirklich für jedes Transplantationszentrum in Deutschland. Also da wird nicht getrickst. Es gibt kein Gebiet, was so transparent ist, wo wir alle Karten, und zwar jede einzelne Karte auf den Tisch legen und was auch wirklich gut ist. Also da kann ich erstmal alle beruhigen. Meine Frage, wie ich einen extra Punkt bekomme, ist, das war so, dass wir nochmal den Kolleginnen und Kollegen erklären, dass es bei besonderen Situationen man ja extra Punkte kriegt.
Genau. Das sind eben drei Laborparameter, die den Schweregrad der Lebererkrankung definieren oder der Zirrhose und die Wahrscheinlichkeit, in diesem Krankheitsbild zu versterben. Und nach dieser Versterbenswahrscheinlichkeit sind diese Punkte nach ihrem numerischen Wert aufgeteilt. 40 ist sozusagen das Maximum, dann ist die Sterbenswahrscheinlichkeit extrem hoch und bei 15 fängt das so ungefähr an. Die meisten Patienten, die nach diesem System verteilt werden, werden irgendwie so zwischen 25 und 30 bekommen die eine Zuteilung. Aber natürlich gibt es Krankheitsbilder, wie zum Beispiel die PSC oder andere oder das hepatozelluläre Karzinom, das noch sehr klein ist und nicht gestreut hat, die kommen gar nicht in diesen schlechten Funktionsbereich der Leber. Die müssen also, um auch diesen Krankheitsbildern gerecht zu werden, auf andere Weise Punkte generieren, die ungefähr dem Dringlichkeitsgrad des schwer kranken Zirrhotikers gleichgestellt ist. Das sind Sonderpunkte, die wiederum nach einem ganz klaren Festlegung in den Richtlinien verteilt werden. Und da ist dann erstmal die Kriterien, ob man überhaupt in einem Zustand ist, transplantiert zu werden. Und dann mit der Wartezeit, die sich daran anschließt. Die laufen also einen anderen Weg, aber nach einem Zahlen- und Verrechnungssystem, das immer diesem Meld gleichgestellt wird. Das muss man sagen. Und so kann man natürlich Punkte generieren. Ja, aber weil es andere Krankheitsbilder sind, die ein anderes Regelwerk repräsentieren und sonst in dem System verloren gehen würden.
Und das ist auch sehr transparent. Also wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt vielleicht einen Patienten mit einem seltenen Situation, was weiß ich, eine Zystenlebererkrankung oder ein hepatopulmonales Syndrom. Man kann auf der Bundesärztekammer auf der Website sich das alles runterladen und dann sehen Sie, dann können Sie auch Ihren Patientinnen erklären, wer in welcher Situation wie viele Punkte extra bekommt. Jetzt haben wir die Patienten gesprochen. Denen kann man das erklären, die kann man mitnehmen, die Akzeptanz ist da und der Benefit wäre gigantisch. Aber wie haben Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn jetzt die andere Seite, was die Ärztinnen und Ärzte angeht, erlebt? Akzeptieren die das alle? Wir haben im Vorgespräch ja mal gesagt, es gibt auch Patienten, die haben so ein, was ich jetzt, ja, eine Skepsis oder vielleicht sogar ein Nihilismus dem ganzen Transplantationskram gegenüber und sagen, das lohnt sich doch alles gar nicht, den Aufwand, den ihr da betreibt. Also wie haben Sie das erlebt? Mussten Sie Kolleginnen und Kollegen überzeugen von Transplantationsmedizin oder haben Sie da uneingeschränkt immer offene Türen gehabt?
Das habe ich tatsächlich nicht erlebt. Aber was man erlebt, ist nach der Transplantation, also die Führung mit den Immunsuppressiva, den Spiegelbestimmungen und so weiter. Da gibt es doch eine Menge von Kollegen, die das lieber nicht machen wollen und eigentlich bei jeder Kleinigkeit ans Zentrum verweisen, sei es die Rezepte für die Immunsuppressiva oder Blutkontrollen oder Spiegelkontrollen der Medikamente, oft mit Verweis auf ihr Budget. Da könnten Sie einen extra budgetären Antrag stellen. Das wollen viele nicht. Das empfinden die einfach als zeitbelastend. Und es erscheint wirklich viele nicht. Ihnen anscheinend besser, sinnvoller und auch für sich selbst günstiger, wenn diese ganze Arbeit im Zentrum bleibt. Das ist aber nicht so einfach, weil genau diese Patienten in der Regel für das Zentrum eher Minus machen. Ich sage es jetzt mal ökonomisch, muss man ja auch mal hingucken. Und da ist so der Punkt, an dem ich mir überlege, wie sich unsere Gesundheitsreform, unsere Krankenhausreform da niederschlagen wird, wenn es an allen möglichen Engen vielleicht Straffungen oder noch weitere intensive Spezialisierung geben wird, um dann diese weiche Komponenten der Behandlung doch eher nach draußen gesetzt werden, wo sie ja nicht so willkommen sind. Ein bisschen anders ist es, aber das glaube ich müssen wir nicht vertiefen. Ich sage es nur mal, bei den Nierenpatienten, da gibt es ja relativ noch viel weniger Organe zum Bedarf oder zur Warteliste. Da weiß man immer nicht, welche Patienten kommen denn überhaupt auf die Warteliste. Wir haben 80.000 Dialysepatienten, auf der Warteliste sind 8.000. Wo ist der Rest? Wer wird gemeldet? Da könnte man manchmal das Gefühl haben, dass da Kollegen auch denken, ja, Dialyse kann besser sein. Transplantation macht natürlich auch manchmal Komplikationen, gerade bei älteren Patienten, die nicht so resilient sind. Aber ich kann das mit nichts belegen, außer mit den Mitteilungen von nephrologischen Kollegen aus der Praxis.
Okay, und damit haben Sie mich so ein bisschen jetzt schon zum dritten großen Punkt geleitet. Und das ist, warum, wo ist dieses Gap? Warum brauchen wir Scores, um die möglichst Kranken, denen das Organ zukommen zu lassen? Warum sind vielleicht Patienten gar nicht gelistet? Und das natürlich, weil wir einfach zu wenig Organe haben. Wir haben ein System, wo wir eine begrenzte Ressource haben und dann brauchen wir eben Regeln, diese begrenzte Ressource zu verteilen. Das ist unser Job im Alltag, das zu gestalten, diese Scores besser zu machen. Aber viel einfacher wäre es ja, wenn wir mehr Organe hätten. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, haben Sie das goldene Rezept, wie wir von den wieder auf die Zeiten kommen, wie wir es mal vor 15 Jahren hatten, wo wir weit über 1000 Spender pro Jahr in Deutschland hatten. Ich weiß nicht, was das Peak war, 1200 oder 1300. Sind wir ja weit unter 1000 Lebern pro Jahr, die wir aktuell transplantieren. Wie ist Ihre Einschätzung? Und woran liegt das eigentlich, dass wir weniger Spenderorgane jetzt zur Verfügung haben, als es noch vor 15 Jahren war?
Ich kann keine allumfassend schlüssige Antwort für alle Anteile geben, aber es ist sicherlich ein gemischtes Problem, das daraus besteht, dass wir in gesellschaftliche Prozesse eingebunden sind und in Gesellschaft, also wir sind ja seit etwa 10, 12 Jahren auf einer Linie, dass wir unter 10 Spender pro Million Einwohner haben. Das macht unter 10.000 Spender. Das ist wirklich dramatisch für ein Land wie die Bundesrepublik. Es wurde ja viel auch versucht, mit Gesetzesänderungen da mehr Informationspolitik reinzubringen, das Thema aufzuwerfen, in den Krankenhäusern mit den Transplantationsbeauftragten, denen mehr Eingriffsmöglichkeit in die klinischen Prozesse zu geben und so weiter. Wenn man sich die Zahlen anschaut, das hat bisher alles überhaupt nichts gebracht. Wir müssen also weiterdenken. Wir müssen weiterdenken, dass unsere Gesellschaften, auch unser Medizinsystem in Bewegung ist. Nicht nur die Transplantationsmedizin ist ja eine innovative, dauerhaft bestehende Methode mit sehr gutem Erfolg, sondern wir haben ja auch noch andere Dinge. Wir haben immer ältere Menschen, auch ältere Menschen in den Krankenhäusern. Wir haben immer ältere Spender mit immer weniger Organausbeute, wenn ich das mal so nennen darf. Wir haben aber auch eine Medizin, die sich mehr dem Lebensende zugewandt hat. Wir haben inzwischen Patientenverfügung, die zum Teil sehr früh eine Therapiebeendigung einfordern. Und es gibt immer wieder Patienten, da muss man sagen, kann schon sein, dass das jetzt beendet wurde, bevor überhaupt die Möglichkeit bestand, dass sich auf der Intensivstation ein Hirntod eingestellt hat. Das heißt, die komplexe Situation des Hirntodes mit immer besseren neurochirurgischen Verfahren, mit immer intensiveren Einbezug von Patientenwillen, der vielleicht ein frühes Ende seiner Therapie haben möchte, trotzdem aber Organspender ist und gar nicht weiß, dass sich das beißt, sozusagen vom Wunsch her, führt dazu, dass die Identifizierung und das Begleiten bis zum Erreichen des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls, früher Hirntod, schwieriger geworden ist. Es macht sehr viel mehr Mühe. Es gibt weniger Patienten, die in diesen Zustand kommen. Und für Deutschland gilt, wir haben die Zustimmungslösung. Laut Umfragen sind 35% unserer Bevölkerung oder mehr mit Organspenden versorgt. Im Jahr 2023 sind Organspendeausweise auf der Intensivstation bei 15% der Patienten real gefunden worden. Also die Bevölkerung hat offensichtlich eine Ambivalenz, sich für Organspende zu entscheiden. Auch das Organspenderegister hat daran nichts geändert. Es gibt auch Hinweise, dass auch im medizinischen Personal durchaus eine Ambivalenz besteht zum Thema Hirntod, irreversibler Hirnfunktionsausfall und Organspende. Auf der anderen Seite bemüht sich die Politik ja gerade wieder, eine Änderung herbeizuführen. Die Widerspruchslösung ist wieder auf der Tagesordnung, ist zumindest schon mal durch den Bundestag gegangen. Die Ausweitung der Lebendorganspende desgleichen, das ist jetzt noch nicht eingeführt, aber quasi auf dem Weg. Da wissen wir aber wirklich nicht, was das nachher in Organspendezahlen bedeutet. Ein kritisches Thema ist die Organentnahme nach Herz-Kreislauf-Tod. Ein ganz anderer Prozess, der da abläuft. Nur da weiß man international, da ist man wirklich in der Lage, mit der heutigen Supermaximalmedizin, die wir haben, mehr Organspender zu generieren.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben jetzt viele spannende Punkte angerissen und ich sehe schon, wir beide müssen noch mal einen zweiten Podcast machen, wo wir einige dieser Punkte vertiefen. Aber vielleicht noch mal, um das allen zu sagen, wir in Deutschland sind am unteren Ende der Spenderzahlen im Eurotransplant-Bereich. In anderen Ländern, auch außerhalb von Eurotransplant, Spanien, die haben ja dreimal so viele Spender oder noch mehr als wir.
Genau.
Was machen die denn anders? Ist es eine Kombination aus allen?
Spanien ist der Ausreißer nach oben sozusagen, nicht? Ja. Also die Spanier führen Transplantationen und Organspende in sehr wenigen Kliniken durch. Und diese Kliniken sind durchorganisiert in Bezug auf Organspende. Damit beschäftigen sich sehr viele Leute. Es wird sehr früh identifiziert, wer ein Spender werden könnte. Die haben sowohl die Widerspruchslösung als auch Organentnahme nach Herz-Kreislauf-Tod in einem sich ergänzenden Verfahren. Beides findet statt. Es gibt auch eine andere Willensbildung oder auch Bereitschaft. Das ist kein kritisches gesellschaftliches Thema in Spanien, sondern das ist mehr eine Routinefrage, die gestellt wird. Die wird häufig gestellt. Das ist kein Problem, die zu stellen. Das sieht in Deutschland auch anders aus. Und man hat das Gefühl, Gesellschaft, Politik und Ärzte halten zusammen irgendwie, so, wenn ich das ganz banal sagen darf. Und alle haben ein Ziel, möglichst viele Menschen mit Organen zu versorgen. Haben wir 10 Organe pro Million Einwohner, haben die 43.
Ja, nicht? Wahnsinn.
Ja, und vielleicht, ich denke, wenn wir alle unsere Möglichkeiten nutzen würden, kämen wir gut auf 25.
Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger und vielleicht ein positiver Punkt, den Sie gemacht haben zum Ende. Liebe Freundinnen und Freunde des Gastgeber, wir haben ganz viele Dinge heute angerissen. Und uns war wichtig, jetzt hier nicht alle medizinischen Details im Detail zu erklären, sondern einfach für die verschiedenen Aspekte der Transplantationsmedizin sie zu sensibilisieren. Ich fasse mal so ein paar Punkte zusammen, Frau Greifiger, die ich jetzt mitgenommen habe. Erstens, Transplantationsmedizin ist eine sehr gut etablierte Form einer Therapie, die transparent ist, die Regeln hat, die überall wirklich eingehalten werden und die sehr große oder fantastische Chancen für Patienten geben. Ich habe mitgenommen, dass die Akzeptanz sehr groß ist. Die Patienten selber wünschen in der überwiegenden Mehrzahl diese Therapieoption, wenn sie zur Verfügung steht. Auch bei den Ärztinnen und Ärzten ist eine Akzeptanz da. Problem ist so ein bisschen Nachsorge, wo wir wieder das Übliche haben. Ressourcen, Bürokratie, dass die Kollegen nicht so die Zeit haben. Da müssen wir dran arbeiten. Und dann das große Thema Organspende ist sehr vielschichtig. Es sind verschiedenste Schrauben, an denen wir gemeinsam drehen müssen. Und wir als Ärztinnen und Ärzte müssen uns diesem Thema stellen. Wir müssen es weiter mitgestalten. Und da bin ich Menschen wie Ihnen, Frau Greifiger, sehr dankbar. Sie gestalten das mit auf verschiedensten Ebenen und wir müssen die Diskussion führen. Und von daher vielen Dank für das heutige Gastrogeplauder.
Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, dazu etwas zu sagen.
Super. Und wir bleiben in Kontakt und ich bin sicher, wir werden noch mal einen zweiten Podcast aufnehmen, wo wir einige dieser Punkte vielleicht noch mal ein bisschen tiefer diskutieren können. Danke Ihnen allen. Ich hoffe, Sie sind jetzt alle im Herzen mindestens kleine Transplantationsmedizinerinnen und Mediziner geworden, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer bleiben Sie uns gewogen. Wir sind für Anmerkungen dankbar und wir wünschen Ihnen alles Gute weiter in Ihrem medizinischen Berufen. Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.